Nun gut, du musst ja doch verreisen. So fülle nun den Wanderschlauch. Vielleicht vernimmst du neue Weisen. Und Hühneraugen kriegst du auch.
Hallo, herzlich willkommen zum Seelenfutter und Hühneraugen im Eingangstext. Das macht ja gleich neugierig. Von Hühneraugen und Abendrot nennen wir die 26. Folge unseres kleinen, feinen Lyrik- und Bibelpodcasts. Susanne Gasowski, Autorin, Publizistin in Tatting / Eiderstedt, und ich bin Friedemann Magor, Pastor in Husum. Ja, Susanne, von Hühneraugen und Abendrot, damit ist eigentlich alles gesagt, oder?
Naja, dann könnten wir ja fast aufhören. Hallo auch von mir. Nein, aber wir machen natürlich weiter von Hühneraugen und Abendrot, wie das beides zusammenpasst. Das hört ihr heute in unserem Podcast. Und ich beginne einfach jetzt schon mal mit dem ersten Gedicht und dem ersten Autoren, okay?
Ja, bitte.
Josef von Eichendorff habe ich uns heute mitgebracht. Ein Gedicht des romantischen Dichters schlechthin, würde ich sagen. Geboren wurde er 1788 auf Schloss Lubowitz bei Ratibor, das ist in Oberschlesien, und er entstammte dort einer katholischen Adelsfamilie, war selbst tiefgläubig und wurde zusammen oder gemeinsam mit seinem Bruder bis zu seinem 12. Lebensjahr zu Hause unterrichtet, was damals natürlich in Adelsfamilien eigentlich gang und gäbe war. Zum Unterricht gehörte natürlich auch viel Literatur und viel Lyrik, und Josef von Eichendorff hat da schon sein Herz an das Wort, an die Dichtung und an die Literatur verloren. Dann besuchte er das Gymnasium in Breslau, studierte Jura in Halle und Heidelberg, unternahm Bildungsreisen, wie das auch viele junge Adlige damals in Europa machten, nach Paris und Wien, lebte einen Winter in Berlin, hörte dort Vorlesungen von Fichte, traf unter anderem Brentano und Kleist, also war so mittendrin, würde ich sagen, im Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts. 1813, 1815 nahm er an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teil in der Armee und trat danach als Referendar in den preußischen Staatsdienst. 1844, nach einer schweren Lungenentzündung, ging er in Ruhestand, schrieb weiter und publizierte durchaus auch ein bisschen literaturwissenschaftliches Material und starb dann 13 Jahre später, 1857, auch an einer schweren Lungenentzündung, im stolzen Alter von 89 Jahren. Eichendorff ist, würde ich sagen, der Lyriker der Romantik. Viel vertont, viel gesungen, und seine Novelle Aus dem Leben eines Taugenichts gilt als Höhepunkt und sozusagen auch ein bisschen als Endpunkt der Romantik in der Literatur. Seine Lyrik, seine Gedichte, ich habe einige davon früher gelesen und bin jetzt auf das gestoßen, was ich uns heute vorstelle, und habe danach wieder angefangen, ein bisschen mehr von ihm zu lesen. Und seine Lyrik, die so schwärmerisch daherkommt, so eine schwärmerische Schilderung von Natur, dieser Verherrlichung des einfachen Lebens, die ja zur Romantik auch dazugehört, ist aber eigentlich ganz, ganz vielschichtig und voller wunderbarer Metaphern. Und in einer Biografie jetzt, als ich geschaut habe, wie kann ich ihn eigentlich vorstellen, sagte ein Literaturwissenschaftler, dass diese schwärmerische Schilderung eigentlich auf die Einheit von Welt, Natur und Seele zielt. Und das stimmt. Das ist tatsächlich zu Beginn der industriellen Revolution. Da befinden wir uns ja am Anfang des 19. Jahrhunderts. War das tatsächlich eine Richtung, und zwar nicht nur eine literarisch-künstlerische, sondern durchaus auch eine politische Richtung. Also das war so ein bisschen die Opposition zum immer höher, schneller, weiter, zum aufkeimenden Kapitalismus hin, zum einfachen, natürlichen Leben. Aber anders als viele andere romantische Dichter verfiel er nie national nationalistischen Deutschtümeleien. Das ist ja immer ganz gefährlich. Da ist ja die Gratwanderung oft, oder der Grat oft schmal, sondern Brentano, Eichendorff war eigentlich ein Europäer. Ja, er hat auf seinen Bildungsreisen so viel mitgenommen. Die europäische Idee hat ihn immer fasziniert. Und ganz zum Schluss vielleicht, das fand ich wunderschön und das leitet auch so ein bisschen über zu dem Gedicht, das ich uns mitgebracht habe. Eichendorff, so schrieb der Literaturwissenschaftler und Philosoph Rüdiger Safranski, Eichendorff ist kein Dichter der Heimat, sondern des Heimwehs. Nicht der erfüllten Augenblicke, sondern der Sehnsucht. Nicht des Ankommens, sondern der Abfahrt. Das fand ich eigentlich ganz, ganz wunderbar. Und in diesem Sinne, mit diesen Worten im Hinterkopf, lese ich uns jetzt das Gedicht, das ich mitgebracht habe von Eichendorff, Im Abendrot. Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand. Vom Wandern ruhen wir beide nun überm stillen Land. Rings durch die Täler neigen, es dunkelt schon die Luft. Zwei Lerchen nur noch steigen, nachtträumend in den Duft. Tritt her und lass sie schwirren, bald ist es Schlafenszeit, dass wir uns nicht verirren in dieser Einsamkeit. O weiter, stiller Friede, so tief im Abendrot. Wie sind wir wandermüde? Ist das etwa der Tod? Josef von Eichendorff.
Ja, was für eine schöne Abendstimmung wird da gezeichnet. Und du sagst, Natur und Geist, Natur und Seele, das verbindet sich in seiner Poesie. Was hat dich zu diesem Gedicht gebracht? Warum das heute im Seelenfutter?
Weil es tatsächlich, finde ich, so ein... es hat so, ich fand das Ende so bemerkenswert, weil am Anfang ist es ja doch sehr, sehr im Hier und Jetzt. Ich konnte mir das wirklich vorstellen. Man wandert durch eine Landschaft, kommt irgendwo an, es dunkelt schon, die Sonne geht unter und man ist tatsächlich etwas müde vom Wandern. Und dann plötzlich dieses Ende mit der Frage, ist das etwa der Tod? Das hebt das Ganze aus diesem Hier und Jetzt sozusagen nach oben mit dem Blick auf das ganze Leben. Und das hat mich an diesem Gedicht so fasziniert. Es ist ja nicht lang. Und es ist sehr schön beschrieben. Ich kann die beiden Lerchen sehen. Ich rieche diese dunkle Luft und die Düfte, die dabei aufsteigen. Und plötzlich sehe ich aber nicht nur diesen Tag, der sich dem Ende neigt, sondern ein ganzes Leben. Und das hat mich sehr fasziniert.
Ja. In dem Ende wechselt er irgendwie die Dimension, ja, oder die Währung, in der er dort dichtet. Aber am Anfang ja eigentlich auch. Ich finde es ganz spannend, dass diese Naturbeschreibung, dieses Wandermotiv eingeleitet wird durch, wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand. Das ist ja eigentlich auch so ein grundsätzliches, so ein Lebensmotiv. Und dann wird diese Wanderung in so eine, ja, in so ein Naturbild gelegt.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand. Das ist natürlich auch schon der Blick. Das ist auch schon der Perspektivwechsel auf das. Da der Perspektivwechsel auf die beiden, die durch wahrscheinlich sich ihr Leben lang begleitet haben und jetzt eben auch an diesem Tag und zum Schluss dann nochmal auf das ganze Leben. Ja. Das stimmt. Und das macht er so kunstvoll in diesem kurzen Text, mit zwei, drei Zeilen. Finde ich auch. Und ich muss sagen, dass ich alle seine Naturbetrachtungen eigentlich ganz wunderschön finde, weil sie zumindest für mich nie kitschig sind, sondern immer genau die Waage halten zwischen Kunst und Kitsch, zwischen stiller Betrachtung und Genuss und dem Abgleiten ins Überzuckerte. Das macht er, finde ich, auch ganz, ganz großartig.
Ja, also wirklich, wirklich frei davon. Aber einfach bezaubernd schön so. Was ich so mag, also dieses Abendmotiv, das ist ja oft auch in Liedern ein Changieren vom Übergang vom Tag in die Nacht, vom Leben ins Sterben rein. Und es ist so, so friedlich und so ohne Angst. Also, ach was, wir sind so wandermüde. Könnte das auch der Tod sein? Also es ist so mit einem leichten, aber gelassenen, überraschten
Blick. Das ist richtig. Und es ist tatsächlich, ist es diese Gelassenheit, glaube ich, auch, die mir dabei so imponiert. Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns mit dem Leben und dem Tod beschäftigen in diesem Seelenfutter. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Gefühle dabei, die Gedichte dabei auch wecken und die man selber natürlich auch hat bei dem Gedanken daran. Aber dies hier ist ein ganz friedliches Bild, das finde ich auch. Ganz friedlich, ganz und durchaus auch wahrnehmend. Ja, das ist jetzt, das verändert sich jetzt. Aber in keiner Zeile, in keiner Silbe, mit keinem Wort ängstlich oder betrübt. Und das finde ich auch so schön, sondern eher annehmend. Also mit einer gewissen Selbstverständlichkeit.
Oh, weiter stiller, genau. Friede.
Ja. Du hast uns ein Wort dazu gesucht aus der Bibel.
Ja, und ich bin eigentlich genau bei diesem Motiv dieser gelassenen, annehmenden Abschiedsgeste geblieben. Ich habe ein Stück aus dem ersten Buch Mose, aus dem Buch Genesis genommen, und zwar die ganz nüchterne Beschreibung von dem Tod von Abraham. Da heißt es in Kapitel 25, Vers 8, Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war. Und dieses Wort lebenssatt, das kenne ich eigentlich vor allen Dingen aus der Abrahamsgeschichte. Also in den Zeilen davor steht, er ist 175 Jahre alt geworden. Da hat er auch ein paar Sachen gesehen. Ja, aber das ist ja sozusagen ein Zahlenmotiv dafür, dass nichts unerfüllt ist, dass nichts offen ist. Er kann gehen, alt und lebenssatt und zufrieden und gelassen. Wie sind wir wandermüde? Ach, ist das vielleicht etwa der Tod? Ach,
ja, und wie schön kann das sein? Also wie schön ist das, wenn man alt und lebenssatt sterben darf oder sterben kann, in der Gewissheit. Und ich glaube, das spüre ich auch bei Eichendorff, der ja tief religiös war, auch in der Gewissheit, dass das nicht das Ende sein muss. Ja, denn das deutet ja auch, finde ich, Eichendorff an mit, ist das etwa der Tod? Also er hat, glaube ich, die Gewissheit oder keine Angst zumindest davor. Also er ist durchaus getragen von dem Glauben an das, was dann kommen kann. Und wahrscheinlich geht es Abraham ähnlich, der alt und lebenssatt sterben kann, ohne Angst und ohne Furcht loslassen. Das ist natürlich wunderbar. Wenn man das kann.
Und dieses lyrische Motiv, das Sterben mit dem, also den Lebensabend mit dem Tagesabend gleichzusetzen, das knüpft doch daran an, dass es, wenn abends die Sonne untergeht und es Nacht wird, dass ein neuer Morgen kommt. Also das ist sozusagen so organisch, ja, das ist so, war. Natürlich geht dann wieder die Sonne auf, also, anders und keine Ahnung, so, aber
es kommt was.
Aber natürlich wird diese, kommt da was. Das ist in die, so in dieser natürlichen Selbstverständlichkeit, finde ich, hinterlegt. Also das wird ja nicht ausgedrückt hier, aber das schwingt. Das schwingt
auch. Ja. Sehr gerne.
Siehst du uns nochmal?
Im Abendrot. Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand. Vom Wandern ruhen wir beide nun überm stillen Land. Rings durch die Täler neigen, es dunkelt schon die Luft. Zwei Lerchen nur noch steigen, nachtträumend in den Duft. Tritt her und lass sie schwirren, bald ist es Schlafenszeit, dass wir uns nicht verirren in dieser Einsamkeit. O weiter, stiller Friede, so tief im Abendrot. Wie sind wir wandermüde? Ist das etwa der Tod? Josef von Eichendorff. Und du hast uns auch ein Gedicht dazugestellt, auf das ich jetzt auch ganz neugierig bin.
Richtig, also wenn wir das Seelenfutter nennen von Hühneraugen und Abendrot, dann ist das Abendrot schon aufgeblättert, die Hühneraugen fehlen noch. Die trage ich jetzt dazu bei mit einem Gedicht von Wilhelm Busch. Und das ist in dem Grundmotiv ein Geschwistergedicht, es heißt Wanderlust. Und Wilhelm Busch haben wir ja schon einmal vorgestellt, hast du, glaube ich, schon mal vorgestellt. Und ich setze noch so ein paar Erinnerungen für die, die regelmäßig hören, und ein paar Punkte für die, die das damals nicht mitbekommen haben. 1832 ist er geboren in Wiedensaal. Also will noch mal sagen, wir kommen von Eichendorff, dem katholischen Oberschlesier, jetzt zum protestantischen Niedersachsen. In Wiedensaal, das liegt zwischen Stadthagen und dem Kloster Loccum, also so im Schaumburger Land. Und 1908 ist er gestorben in Mechtshausen, das liegt im Harz. Ältestes von 7 Kindern. Und ich habe in einem biografischen Artikel gelesen, die Mutter war fromm und der Vater hat ständig Pfeife geraucht. Und wenn ich das höre, bin ich doch eigentlich direkt in einer Bildergeschichte, wie bei Max und Moritz, oder? Die Mutter fromm, der Vater raucht stets Pfeife. Ein protestantisches Elternhaus, also wirklich ganz fromm geprägt. Das ist seine erste Lektüre, ist Gesangbuch, Bibel und sind die Märchen von Christian Andersen. Nach der Schule hat er Maschinenbau in Hannover studiert. Ich glaube, das ist heute noch eine Referenzadresse für die Maschbauer. Hätte so gerne ein Kunststudium aufgenommen. Und irgendwann hat er seine Eltern weich gekriegt. Die Mutter war dafür, der Vater hat ein bisschen gezögert. Er ist nach Düsseldorf gegangen und ist dort, das ist eigentlich der Beginn einer ganz unglücklichen Lebenslinie bei ihm. Er studiert und er wird dabei nicht glücklich, er wird nicht anerkannt, er kommt nicht in eine fortgeschrittene Klasse, sondern bei den Anfängern, das ist alles nichts. Er wechselt nach Antwerpen, versucht es dort, lernt die holländischen Meister, aber das ist nicht gut. Es passt nicht, er wird schwer typhuskrank, geht wieder zurück nach Hause. Als er sich erholt hat, zweiter versucht nach München, ein Kraftakt, also bricht nahezu mit dem Vater, der wirft ihm das letzte Geld zu und sagt, mach, was du willst. Und auch da, 4 Jahre München, ziellos, lebt da und studiert da, das ist alles irgendwie nicht angekommen. In der Zeit fängt er an, weil es Geld wirklich knapp wird, Gebrauchstexte zu schreiben und Karikaturen zu malen. Und davon lebt er eigentlich sein Leben lang. Durchbruch ist natürlich Max und Moritz, kennen wir alle. Aber auch das erst schleppend mit dem Verlag, mit dem Verkauf. Das läuft nicht wie geschnitten Brot. Bei Wilhelm Busch. Sogar der Staatsschutz wird auf ihn aufmerksam, weil er so antiklerikal schreibt. Der heilige Antonius von Padua zum Beispiel ist so eine wirklich derbe antirömische Geschichte, die fromme Helene. seine seriöse lyrische Arbeit wird schwierig aufgenommen, ebenso seine seriöse Malerarbeit wollen die Leute nicht sehen. Daran leidet er und ja, dass er als Künstler nicht anerkannt ist. Seine Bildergeschichten, die er macht, die sind super erfolgreich, die verkaufen sich, aber für ihn sind sie eigentlich banal und lapidar. Er macht es zum Geld verdienen. Diese Kombination aus diesen doch ziemlich witzigen Zeichnungen und seinen Reim dazu. Eigentlich ist er der Urvater des Comic, kann man so sagen. Und so wie er reimt, hat es ja auch ganz viele inspiriert. Er war ein Vorbild für Kästner, Tucholsky, Ringelnatz, Morgenstern. Hatten wir alle bei uns im Seelenfutter. Und sie alle beziehen sich auf Wilhelm Busch und haben von ihm gelernt. Handwerklich ist es ja ganz stark und zugleich super frei, probiert viele Sachen aus und er macht sozusagen sprachliche Karikaturen, groteske und witzige und makabere Situationen. Max und Moritz habe ich daraufhin mir nochmal durchgelesen, das ist Kindheitslektüre und liest sich auch heute super gut. Aber als Hintergrund muss man wissen, er kompensiert seine Lebensenttäuschung in Humor. Und das ist, finde ich, eine große Lebensleistung, wenn einem das gelingt. Und es bleibt trotzdem, wir werden das auch gleich merken, so ein pessimistischer Grundzug in seiner Arbeit immer drin. Das ist nicht so eine humanistische Pädagogik, die was erreichen will, vielleicht auch durch Erschrecken oder durch so, sondern Scheitern ist immer so ein Grundmotiv, ist mein Eindruck bei Wilhelm Busch. Zu seinem Lebensweg könnte man natürlich noch viel sagen, aber wichtig ist, dass er immer wieder zurückkommt nach Wiedensaal. Also er war in Frankfurt dann eine Zeit und immer wieder in diesen heimatlichen Bereich und er muss auch immer wieder weg. Und ich glaube, das ist ein Motiv, das sich in dem Gedicht Wanderlust durchaus wiederfindet. Das möchte ich dir jetzt einmal vorlesen. Mhm. Wanderlust von Wilhelm Busch. Die Zeit, sie orgelt emsig weiter, sein Liedchen singt dir jeder Tag. Vermischt mit Tönen, die nicht heiter, wo keiner was von hören mag, sie klingen fort. Und mit den Jahren wird draus ein voller Singverein. Es ist, um aus der Haut zu fahren, du möchtest gern woanders sein. Nun gut, du musst ja doch verreisen. So fülle nun den Wanderschlauch, vielleicht vernimmst du neue Weisen und Hühneraugen kriegst du auch.
Genau, das sind die Falle wahrscheinlich. Wer hat sie nicht schon bekommen beim Wandern? Die Zeit, sie orgelt emsig weiter. Was hat dich an diesem Gedicht so besonders angesprochen? Bis auf das Wandermotiv natürlich als Geschwistermotiv zum Eichendorf.
Ja, das Wandermotiv und das passt für mich auch so in die Zeit. Ich wandere gerne im September, also gar nicht schlecht. Aber ich finde diesen Stimmungsbogen total beeindruckend. Das beginnt eigentlich so melancholisch, also jeder Tag hat eine unheitere Seite und es wird eher verbittert, also in so einer leichtfüßigen Art, aber aus diesen Misstönen der einzelnen Tage wird ein voller Singverein. Also das nimmt ganz schön Fahrt auf, obwohl das so elegant daherkommt, dieses Gedicht. Und findet dann die Lösung darin, du musst eben auch mal raus. Also du kannst nicht immer bleiben, wo du bist. Du musst deinen Horizont erweitern. Dafür steht der Wanderschlauch, die Wanderschuhe. Und zum Schluss kippt das so augenzwinkernd ab. Naja, Hühneraugen sind irgendwie eingepreist in dem Unternehmen. Das ist ein schöner, finde ich, eine ganz schöne, kleine, kunstvolle Arbeit über den Ausbruch aus dem Alltag und Ausbruch aus der Miefigkeit. Also dass Menschen in früheren Jahrhunderten Wanderschuhe anziehen und 3 Jahre in die Fremde gehen, das ist irgendwie so ein Standard gewesen, um nicht in der Routine des Familienbetriebs irgendwie zu rotieren. Und das gilt ja für vieles im Leben. Und ich finde, das ist hier sehr allgemein gültig, klug.
Ja, ja, absolut. Und tatsächlich auch immer wieder, obwohl es so ein bisschen, du sagtest vorhin schon, bitter ist, es ist natürlich mit Sicherheit geprägt auch von seiner eigenen Biografie und von dem Suchen nach Neuem. Aber es ist dadurch, dass er das so kunstvoll macht und tatsächlich in diese hübschen Reime packt, hinterlässt es einen nie traurig oder bitter, sondern im Gegenteil, es plätschert an einem vorbei und man denkt, ja gut, es ist um aus der Haut zu fahren, das stimmt, aber man bekommt keine schlechte Laune dabei, wenn man es liest, ja? Was man durchaus bekommen könnte, wenn man denkt, dass so ein Tag ja schon einen Tag viele schlechte Seiten haben kann, aber so ein paar Jahre können ja wirklich auch ganz schön vergeigt sein. Aber es ist trotzdem, genau, du hast trotzdem immer noch das Gefühl, er könnte dabei noch ein kleines Liedchen pfeifen. Und das finde ich tatsächlich auch so schön. Mhm, ja, es ist trotzdem immer noch so ein kleines Augenzwinkern dabei. Und das macht es leicht zu lesen.
Er schnappt sich dann eben, also er bedenkt das und dann nimmt er sich die Wanderschuhe und sagt, ja, dann gehe ich eben los. So, es ist so, ja, so unaufgeregt.
Genau, aber mit
diese Lösung angeboten.
Genau, aber er ist sich trotzdem gewahr, dass er natürlich wahrscheinlich auch Hühneraugen kriegen wird. Also das Schlechte ist schon eingepreist, ja. Das kann er sich schon vorstellen. Vielleicht bekommt er was Neues mit. Aber wenn nicht, dann hat er sich wenigstens bewegt und wahrscheinlich drückt die Schuh. Also das ist immer ganz, ganz lustig, dass er doch irgendwo noch so ein kleines bisschen das Haar in der Suppe findet. Aber er macht sich immerhin auf.
Absolut.
Er macht sich immerhin auf. Ja, sehr.
Er macht sich auf und das ist dann doch ein ganz feines, ein Aufbruchslied für neue Kapitel, für neue Gedankenwelten, für neue Experimente. Also da würde ich auch sagen, wie bei dem von Eichendorff, ein Naturbild, das eigentlich das Leben deutet, hier eben auch, bleib nicht stehen, bleib nicht mit dem Kopf immer zu Hause, das ist nix.
Naja. Das stimmt. Ja, und das ist ein Mutmacher in aller Griesgrämigkeit, die da zwischendurch durchblitzt, ist es absolut ein Mutmacher und er hält diese Stimmung so gut. Das finde ich wirklich großartig. Griesgrämiges zu schreiben, ohne griesgrämig zu sein, finde ich, ist sehr kunstvoll, muss ich sagen. Also ich hab überhaupt kein bitteres Gefühl, nachdem ich das, oder hatte keins, nachdem ich es gelesen habe. Das fand ich schon beeindruckend. Muss ich sagen. Ja, ein wunderbares Gedicht.
Du hast ein Bibelwort dazu gefunden, das Wegmotiv auch.
Ja, ne, genau. Das ist ja für mich immer die größte Herausforderung, muss ich sagen. Wie es für dich eine Herausforderung ist, wahrscheinlich die Gedichte zu finden, sitze ich dann immer über der Bibel und denke, ja, wo soll ich anfangen? Und hab dann gedacht, gut, jetzt nimmst du dir das Wandermotiv und das sich auf den Weg machen und bin fündig geworden bei Johannes 14, Vers 6. Und einige wird das schon was sagen. Und da sagt Johannes Folgendes. Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, wenn man den Weg zu Gott als Wanderung oder als Weg wahrnimmt, dann ist Jesus mit Sicherheit der Pfad, der Wegweiser, die Möglichkeit, zu Gott zu gelangen, ja, wenn man sich ihn zum Vorbild nimmt. Wenn man sich an ihm orientiert als Wegweiser.
Ich mag diese Verbindung. Also mir fällt dazu ein, Jesus könnte ja von sich auch sagen, ich bin das Ziel. Wenn du bei mir bist, ist alles fertig. Und er sagt, ich bin der Weg. Also das ist ein Unterwegssein, das ist eine Entwicklung, das ist ein Wachsen. Und wenn dann Weg, Wahrheit und Leben steht, dann ist Wahrheit auch nicht so so ein fester Stein, den man in die Tasche steckt, sondern auch etwas, was sich auf dem Weg ergibt. Und das ist ja ein, finde ich, ein sehr, sehr weites Wort, das da dem Busch so ähnlich ist. Also du musst los. Also im Stillstand findest du das nicht, sondern in der Bewegung.
Ja, das drückt es für mich auch aus. Und genau, ich bin nicht, das gefällt mir an dem Wort auch so gut. Ich bin der Weg, ich bin der Wegweiser, ich bin derjenige, der dich weiterbringt, aber ich bin es eben, ich bin nicht das Ziel. Das hat mir daran auch so gut gefallen. Ja, magst du uns jetzt, nachdem wir das Bibelwort gehört haben, wieder im Busch noch einmal lesen?
So gerne. Wanderlust. Die Zeit, sie orgelt emsig weiter. Sein Liedchen singt dir jeder Tag, vermischt mit Tönen, die nicht heiter, wo keiner was von hören mag. Sie klingen fort, und mit den Jahren wird draus ein voller Singverein. Es ist, um aus der Haut zu fahren. Du möchtest gern woanders sein. Nun gut, du musst ja doch verreisen. So fülle nun den Wanderschlauch. Vielleicht vernimmst du neue Weisen. Und Hühneraugen kriegst du auch. Wilhelm Busch.
Ja, vielen Dank dafür. Folge 26 unseres Seelenfutters war das, von Hühneraugen und Abendrot. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Wir waren weit wandern heute, würde ich sagen.
Ja, gut aufgebrochen, flott unterwegs, und mir tun die Füße immer noch nicht weh. Mal sehen, wie das beim nächsten Mal wird. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Die heißt dann 27.
Unglaublich.
Und wenn ihr Lust habt, uns etwas zu schicken von euch, Gedichte oder Anregungen oder wie die Worte bei euch ankommen, seelenfutter@kirche-husum.de.
Wir freuen uns auf eure Kommentare oder eigenen Gedichte, und bis dahin, tschüss!
Tschüss!